Hamburg, das Tor zur Welt. Oder doch eher die Tür zur Unterwelt? Hamburg boomt als Umschlagplatz für Kokain. Die Banden hinter dem Drogenhandel werden immer reicher und immer gefährlicher. Davon könnte niemand besser erzählen als jemand, der mittendrin war im Kokaingeschäft. Mein Kollege Benedikt Strunz hat genauso jemanden getroffen. Benedikt kennt ihr von 11KM, aber vor allem ist er ein erfahrener Investigativjournalist. Und zusammen mit Benedikt werfen wir einen tiefen Blick hinein in die Welt der Hamburger Drogenbanden und fragen, wie groß die Gefahr durch sie ist, nicht nur für die Hansestadt. Ihr hört 11KM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist Viktoria Kobmann. Heute ist Montag, der 13. Mai. Hallo Benedikt.
Hallo Viktoria.
Benedikt, heute bist du also nicht als Host hier bei 11KM, wie sonst immer, wenn du mich vertrittst, wenn ich mal nicht am Mikro bin, sondern, wie auch nicht zum ersten Mal, als Gast, und zwar erneut zu diesem Thema, zu dem du schon ganz lange recherchierst. Diese Geschichte, die du uns heute erzählst, die beginnt mitten in Hamburg.
Wir sind in Hamburg-Ottensen. Es ist ein wahnsinnig hübscher Stadtteil in Hamburg, so sehr, sehr posch, aber weißt du, auch so ein bisschen alternativ, schöne Bars, Designerläden, richtig teuer, wenn du da lebst. Und wir haben jetzt so einen Tag Anfang April 2020 und befinden uns in der Sportbar. Und da haben sich ungefähr 10, 12 Leute versammelt, alle schwarz gekleidet in dieser Bar. Und es ist eine wahnsinnig angespannte Stimmung. Manche von den Leuten tragen wirklich Gummihandschuhe. Hinter dem einen Tresen, so ein bisschen zurückgenommen, damit die anderen ihn nicht sehen, steht ein Mann, der trägt so gelbe Waschhandschuhe und hat eine Pump-Action in der Hand, also so eine Schrotflinte, eine kurze. Und die Leute da am Tisch, die da sitzen, haben auch Pistolen, Revolver und halbautomatische Pistolen. Auf einmal bricht Streit aus. Einer zieht einen Revolver, hält ihm einem anderen an den Kopf und der mit der Pump-Action stürmt nach vorne, bedroht zwei Leute, die da sitzen. Und nochmal, wer anders zieht, auch eine Knarre und droht. Und das Ganze steht wirklich kurz vor der Explosion.
Also kurz vor einer Schießerei mitten in Hamburg. Wer sind denn diese Männer, die sich da anscheinend mit gezogener Waffe gegenüberstehen?
Zum einen sind es Vertreter von zwei Kokainbanden in Hamburg, die dafür zuständig sind, eben Kokain aus dem Hamburger Hafen nach Hamburg zu bringen, nach Deutschland zu bringen. Einer davon ist Memo, der ist zu dem Zeitpunkt richtig dick im Geschäft. Und dann sind da noch Leute, die extra aus Kolumbien eingeflogen sind, die ein Kartell vertreten. In diesem Moment streiten sich diese Gruppen, also diese beiden Hamburger Gruppen, darum, dass von der Kokainlieferung, die nach Hamburg kommen sollte, offenbar Kokain verschwunden ist. Und Memo wird beschuldigt, dass er dieses Kokain geklaut haben soll. Und diese Vertreter des Kartells, die sind eigens sozusagen da vor Ort, um einmal zu klären, ob das wirklich stimmt und die Situation zu bereinigen. Und sie haben das so gemacht. Im Vorfeld wurde eine Person aus Memos Drogenbande einfach gekidnappt und dann wurde gesagt, hör zu, wenn du unschuldig bist, wenn du nicht unser Kokain gestohlen hast, dann komm heute Abend und wir klären die Situation.
Okay, krass, das ist ja echt wie im Film. Ich finde es total schwer vorstellbar, dass das mitten in Hamburg passiert. Und das heißt ja auch, dass diese Form von Drogenhandel wirklich mitten in Hamburg passiert, richtig? Wie funktioniert das?
Also Hamburg ist ja immer mehr im Fokus von so internationalen Drogenbanden. Und darum hat sich bei uns in der Stadt, ich bin ja Hamburger, auch eine Infrastruktur entwickelt mit Leuten, die einmal selber Drogen bestellen, wirklich im ganz, ganz großen Stil. Und dann gibt es noch Leute wie Memo, die im Grunde auf so einer hohen Dienstleisterebene stehen. Er ist die Tür in den Hafen. Ja? Er nennt sich selbst die Tür. Das heißt, er kann angesprochen werden, wenn Leute beispielsweise Kokainbestellungen nach Hamburg gebracht haben über den Hafen. Und er sorgt dann dafür, dass dieses Kokain geborgen wird und dafür bekommt er einen bestimmten Anteil. Das sind immer so 15%. Und später dann in seiner Karriere steigt er auch selbst direkt in den Handel ein. Diese Bande um ihn rum soll insgesamt 3 Tonnen Kokain geschmuggelt haben.
Okay.
Okay, wow. Also das heißt, der ist nicht nur irgendwie so ein Dealer, der so ein bisschen was vertickt, sondern der ist wirklich auch wichtig in dieser Szene, ne? Also wenn er sich selbst als die Tür in den Hamburger Hafen beschreibt, da für große Drogenkartelle aus Südamerika, das ist kein kleiner Fisch, ne?
Nee, er ist wirklich so relativ weit oben im Large-Scale-Kokainhandel. Er hat Kontakt zu den ganz Großen und er kann auch offenbar mit den Kartellen sprechen. Er sitzt da an dem Abend ja mit dabei und bietet sich denen an. Und er spielt da wirklich eine bedeutende Rolle. So geht das zumindest aus den Ermittlungsakten hervor.
Also für das, was du uns da gerade beschrieben hast, da sind Ermittlungsakten deine Quelle?
Richtig.
Habt ihr Memo auch mal angefragt?
Ja, also ich wollte mit Memo dringend in Kontakt kommen und habe seine Anwältin angeschrieben, aber die hat mir sehr, sehr, sehr deutlich gemacht, dass sie mit mir auf gar keinen Fall sprechen will.
Aber du konntest die Ermittlungsakten lesen und ihr wisst, dass Memo sich ja selbst als die Tür zum Hamburger Hafen bezeichnet hat. Was heißt das denn überhaupt konkret?
Na, du musst dir vorstellen, krimineller Unternehmer, ja, und er hat eine Gruppe um sich rum, die dafür sorgen kann, Spezialisten sozusagen, die dafür sorgen kann, dass ein bestimmter Container, von dem sie wissen, dass da Kokain drin ist, dass der aus dem Hafen rauskommt, ohne dass irgendwer das bemerkt. Beispielsweise ein ehemaliger Mitarbeiter einer Hafenbetreibergesellschaft hier in Hamburg, aber auch mit Leuten, die in Speditionen zu tun haben, wo Lkw-Fahrer sind und die dann dafür sorgen können, dass beispielsweise ein bestimmter Container von A nach B gebracht wird. Oder die wissen, ob ein Container gerade vom Zoll untersucht wird. Oder die wissen, wann ein Container ankommt.
Also das heißt, es funktioniert über Korruption von Hafenmitarbeitern?
Ganz genau.
Jetzt hast du schon gesagt, das Problem im Hamburger Hafen mit dem Kokain, das wächst, das wird immer größer. Und du bist ja auch nicht zum ersten Mal zu diesem Thema bei uns hier bei 11KM. Die letzte Folge legen wir in die Shownotes. Wie groß ist das Problem denn und wie verändert sich das? Kannst du uns das mal begreifbar machen?
Experten befürchten, dass insbesondere der Hamburger Hafen für die Kokainmafia immer attraktiver wird.
Naja, du musst dir vorstellen, irgendwie vor... Oder innerhalb der letzten 5 Jahre haben sich die Kokainsicherstellungen im Hamburger Hafen verdreifacht.
Rauschgiftfahnder haben heute mehrere Durchsuchungsbeschlüsse vollstreckt. Und 150 Einsatzkräfte durchsuchten den Tag über knapp 20 Wohnungen, Autos und Schließfächer, unter anderem in Eidelstedt und Altona.
Wir haben jetzt im letzten Jahr Sicherstellungen nur in Hamburg von 33 Tonnen gehabt. Insgesamt sind es 43 Tonnen in Deutschland. Und dann merkst du, das ist nur das, was gefunden wird. Es geht noch viel, viel mehr durch. Wahrscheinlich so das 9-fache oder 8-fache geht davon noch durch. Und mit diesem Kokain verdienen halt solche Gruppen wie um Memo wahnsinnig viel Geld. Ja? Und dieses Geld pumpt diese organisierten Kriminellen wirklich auf. Ja? Mit Macht und mit Möglichkeiten, neue Straftaten zu begehen. Und ja, sich Macht zu kaufen.
Wie viel Kokain ist denn überhaupt normal in so einer Hafenstadt? Kann man Hamburg da irgendwie vergleichen, zum Beispiel in Europa? Also wie schlimm ist da jetzt die Lage in Hamburg?
Also du kannst sagen, das Haupteinfallstor für Kokain in Europa ist nach wie vor Antwerpen. Da gehen so über 130 Tonnen, werden da gefunden. Dann kommt Rotterdam, die auch noch ziemlich hoch sind. Und gleich danach kommt Hamburg. Und Hamburg wächst aber in der Bedeutung offenbar stärker. Das ist das, was mir Quellen erzählen, sowohl aus der Polizei, aber auch aus dem Bereich organisierte Kriminalität.
Und diese 130 Tonnen, die sind pro Jahr, oder?
Genau, die werden im Jahr sichergestellt und dann kannst du dir ungefähr vorstellen, also wenn es 8-fache, 9-fache da durchgeht, wie viel es ist und wir werden es jetzt nicht ausrechnen, ich hoffe, du zwingst mich nicht, aber nee. In Hamburg kostet gerade 1 Kilo Kokain auf der Straße, ist ein bisschen billiger geworden, 22.000 Euro. Und eine Tonne musst du dann mal 1.000 rechnen und wenn du dir jetzt vorstellst, weißt du, es wurden 43 gefunden und nehmen wir es einfach halber mal 10 sind wir bei 430 Tonnen und das rechnest du mal 1.000 mal 22.000, dann kommst du auf Summen, wo, weißt du, auch das Budget für die öffentliche Sicherheit in Hamburg, aber auch in Deutschland irgendwie ja so ein bisschen alt aussieht.
Kommen wir nochmal zurück zu dieser kinoreifen Szene in Hamburg. Du hast gesagt, da sind ein paar Männer, die sind dunkel gekleidet, die haben Waffen dabei, verschiedene Waffen. und sind kurz davor, aufeinander zu schießen. Und du hast auch gesagt, ein paar von denen haben Handschuhe an. Warum haben die Handschuhe an?
Ja, gute Frage. Also sie wollen keine Fingerabdrücke hinterlassen. Ich habe dieses Bild gesehen und dachte mir so, wow, das wirkt so creepy. Ja? Also du siehst dann, die Kolumbianer haben so Sterilhandschuhe an und der mit der Pump-Action hat diese Waschhandschuhe an. Und für mich ist es quasi der Eindruck, okay, die wissen, dass sie gleich was machen werden, wo sie auf gar keinen Fall Fingerabdrücke hinterlassen wollen.
Es gibt nämlich ein Foto von dieser Szene, was du bekommen hast, und ich darf mir das anschauen. Wie kommst du überhaupt da dran an dieses Foto? Woher weißt du das? Wer ist da deine Quelle?
Also kann ich jetzt nicht sagen sozusagen, aber das ist so, naja, das ist eben ein Foto aus den Ermittlungsakten und ich konnte da mal reinschauen, sag ich mal.
Da sehe ich jetzt erstmal ein Bild, da hat jemand so eine Waffe hinterm Rücken. Die sieht auch ziemlich groß aus, ziemlich lang. Das ist nicht nur so eine kleine Pistole.
Das ist diese Pump-Action.
Also da ist jetzt so ein Raum, ja, alle ziemlich dunkel gekleidet, nur Männer sitzen an so einem Tisch. Ein paar sitzen am Tisch, ein paar stehen. Und das ist also diese Situation, kurz bevor da geschossen wird.
Ja, es wird nicht geschossen.
Ah, okay.
Also wirklich, wirklich Glück gehabt. Mhm. Im letzten Moment sozusagen kann einer aus dieser Gruppe, hat halt einen kühlen Kopf, muss man echt sagen, und beruhigt es. Alle sind total hektisch, so wird es beschrieben, und fuchteln mit den Knarren rum. Die einzigen, die wahnsinnig cool geblieben sind, offenbar, so beschreiben das Zeugen, sind die Kolumbianer. Die sitzen einfach da, haben die Hände in den Taschen. Und dann irgendwann kocht es runter und dann gibt es offenbar eine Kommunikation, wo die Kolumbianer sagen, hör zu, wenn du es nicht warst, gibt es da Beweise, Memo. Und Memo sagt, ja, offenbar gibt es Beweise, dass ich das nicht gestohlen habe und die kann ich euch auch zeigen. Und Memo sagt noch, hey, und wenn ihr irgendwann mal was braucht, Zugang in den Hafen, dann meldet euch bei uns und ich kümmere mich jetzt erstmal um die Beweise. Irgendwie in die Richtung, so steht das zumindest in den Akten.
Du kennst also ziemlich viele Details über diese Szene aus den Akten, aber die sind ja sicherlich nicht deine einzige Quelle.
Ich würde noch mal einmal das Mikrofon ein bisschen höher setzen, weil er sehr leise redet.
Ja. Also rede ich so leise?
Ja, aber das kriegen wir alles hin.
Oha.
Ja, ich sag jetzt mal, der heißt Max, der heißt anders.
Mhm. Wir haben den Namen geändert, ne, um ihn zu schützen, ja.
Richtig, und der hat selbst lange für diese Gruppe gearbeitet, um Memo.
Meine Aufgabe im Bereich der organisierten Kriminalität im Zusammenhang mit Memo war, dass ich für die IT-Angelegenheiten zuständig war.
Der war so der Computerexperte, ich sag mal Hacker für diese Gruppe und hat Memo eben geholfen, diesen Kokainschmuggel durchzuziehen. Und ich meine, die Leute, die sich mit Computern auskennen, sind immer die Schnittstelle. Alle kommen zu ihnen, alle reden mit ihnen, alle brauchen sie. Und so war das bei ihm halt auch. Und er hat halt diese Gruppe extrem gut verstanden und hat das natürlich auch alles mitverfolgt, was die Leute da machen. Und ich muss eins dazu sagen, der wurde auch verurteilt, so wie Memo auch. Ja, Memo ist zu 12 Jahren Haft verurteilt worden. Der sitzt bei uns in Hamburg-Fuhlsbüttel, Santa Fu. Und Max sitzt auch im Gefängnis. Und ab und zu haben wir aber die Möglichkeit zu sprechen.
Ich habe sehr viel mitbekommen in diesen Kreisen, in diesem Drogenmilieu, weil ich zusammen mit den Führungspersonen war und habe dann halt sehr viele und tiefe Einblicke gehabt, ja, was den Drogenhandel angeht, was wirklich das organisierte Verbrechen angeht. Ne?
Er hat im Grunde drei verschiedene Sachen gemacht. Einmal,
ich war zuständig für die Entwicklung von Kryptotelefonen.
Er hat Computer für die kryptiert, also unangreifbar gemacht für die Polizei oder schlecht angreifbar gemacht.
Für das Bauen von Überwachungskameras, mobilen Überwachungskameras.
Um das Entladen von Kokain zu filmen, auch ziemlich sophisticated.
Dennoch diverse andere IT-Angelegenheiten, wo ich eingesetzt worden bin, wie die Observation von Personen und Überwachung von Personen, dass ich deren Laptops überwache oder deren Geräte überwache. Das war so mein Einsatzgebiet, den ich bei Memo hatte.
Und was so abgefahren ist, es gibt bei Memo zu Hause offenbar oder gab einen Raum, den nannte diese Gruppe Crime Area. Und der war mit Schaumstoff ausgekleidet und da war dann eben eine große Computeranlage, also so mit offenbar gebogenem Bildschirm und alles richtig schön gemacht. Und da wurde dann kryptiert mit großer Sicherung gearbeitet, um beispielsweise in die Hafensoftware reinzugehen und dann zu gucken, wo ist denn der Container, der uns interessiert? Und haben wir irgendwie eine Möglichkeit, den nochmal zu verstellen oder den freizustellen, solche Sachen. Und er hatte noch eine ganz, ganz spezielle Dienstleistung im Angebot, nämlich er hat Krypto-Handys auch selber programmiert und hergestellt.
Das sind ja diese Handys, die viele Kriminelle genutzt haben, weil sie dachten, die seien abhörsicher. Vor ein paar Jahren sind da ja viele aufgeflogen. Und Max hat da jetzt echt eine eigene Variante programmiert.
Diese EncroChat-Handys waren ja Handys, mit denen die organisierte Kriminalität sozusagen die genutzt hat, das WhatsApp der organisierten Kriminalität, und zwar weltweit. Die wurden irgendwann geknackt. Ja? Die wurden als Dienstleistung verkauft, man konnte die sozusagen mieten, waren auch sehr teuer und irgendwann wurden die geknackt. Und davor gab es aber auch schon Probleme mit diesen EncroChat-Handys, die waren zu langsam und hast du nicht gesehen. Memo, auch, muss man sagen, krimineller Unternehmer, hat dann offenbar irgendwann gesagt, so, ey, das nervt mit diesen Handys, mit den EncroChat-Handys, können wir nicht was Eigenes entwickeln? Und dann hat Max gesagt, ja klar, können wir machen, ich brauche halt Geld und irgendwie Zeit, ich muss mich damit beschäftigen. Und dann hat er wirklich angefangen, so Handys herzustellen, die hießen dann ETS-Handys. Und jetzt denkt man sich so, klingt irgendwie hemdsärmlich, habe ich zumindest erstmal gedacht. Und dann habe ich aber festgestellt, okay, die haben da dann offenbar wirklich 150, 200 so Handys in China bestellt für 90 Euro. Also haben sich ja auch überlegt, wo kauft man die am billigsten ein, haben dann eine Softwarelösung also gefunden, beziehungsweise Max hat die gefunden, hat das programmiert. Dann wurde ein Hacker, wirklich auch so einer der Top-Hacker in Deutschland, beauftragt für 20.000 Euro offenbar, da wirklich Penetrationstests zu machen mit diesen Handys.
Also zu gucken, ob er die knacken kann. Und wenn das nicht knackt, dann sind sie sicher, abhörsicher.
Genau, er hat dann tatsächlich Lücken gefunden, hat die dann an Max gegeben. Max hat nachgearbeitet und irgendwann hat man gesagt, okay, die sind safe. Und dann hat man die Handys an seine Kontakte verteilt und hat sie teilweise auch verkauft. Und zwar auch richtig für Asche. Also die haben da richtig, richtig Asche mitgemacht. Weißt du, was ich das Spannende finde? Also nur so, wenn ich da drauf gucke, für mich war so EncroChat ein Riesenteil. Also wenn du dich für organisierte Kriminalität interessierst und dann gab es noch ein anderes, hieß SkyCC und das waren einfach riesige Dinge und du hast gedacht, so wow, ein Jahrhundertding. Und dann siehst du jetzt auf einmal, weißt du, da ist offenbar jemand fähig, in Hamburg das einfach mit einem Unternehmensgeist und genug Geld selber herzustellen. Und ich meine, da denkt man sich dann schon, wow, das wird die Sicherheitsbehörden noch vor gravierende Probleme stellen. Weil, wenn ich das richtig verstanden habe, wurden die Teile auch bisher nicht geknackt.
Wie ist denn sein Eindruck? Steigt mit dieser steigenden Menge an Kokain in Hamburg auch die Kriminalität?
Also er hat es schon so beschrieben. Er hat im Grunde mir gesagt, dass sein Eindruck schon ist, dass die Gewalt zugenommen hat in letzter Zeit. Mhm. Und dass es einfach deutlich härter zugegangen ist. Ich meine, er hat diese Szene, die wir vorhin beschrieben haben, die hat er nicht live miterlebt, aber das war ja sein direktes Umfeld. Also er war ganz, ganz nah an Memo, auch an den anderen. Dann gab es auch noch mal eine Situation hier bei uns im Wald sozusagen in Hamburg.
Wo es dann dort in dem Gespräch oder beziehungsweise nach dem Gespräch eskaliert ist und dann auch wirklich Schüsse gefallen sind, wo dann auch Menschen angeschossen worden sind.
Da haben sich Teile seiner Gruppe mit noch anderen Leuten getroffen.
Den einen wurde ins Bein geschossen, den anderen wurde in die Hand geschossen. Also es wurden wirklich diese Waffen auch tatsächlich eingesetzt.
Und da kommen wir jetzt nochmal zurück zu dem, was das eigentlich bedeutet, abgesehen von den Drogen selbst und den gesundheitlichen Problemen, die sie mit sich bringen. Was also diese Kartelle auch mit sich bringen an Veränderungen in einem Machtgefüge innerhalb einer Stadt und was eine Sicherheit angeht. Wie schaut er denn jetzt auf die Situation in Hamburg und auf diese Kämpfe um die Vorherrschaft zwischen diesen Gruppen?
Ja, er hat da was gesagt, was mir wirklich nahe gegangen ist.
Ich halte es für durchaus möglich, dass auf Hamburger Straßen in der Öffentlichkeit unter der Bevölkerung ist, so solche Gewalttaten kommen könnte und dabei auch zivile Personen Schaden erleiden. Das hat die Vergangenheit schon öfter gezeigt, dass Schusswaffen eingesetzt worden sind in Restaurants oder ähnlichen oder in gewissen Bars, wo zivile Menschen halt auch verkehren. Weil am Ende zählt immer der Stärkere überlebt und je brutaler, je gewalttätiger eine Gruppierung ist, umso mehr kann diese sich auch durchsetzen. Und da ist es den Personen halt auch egal, ob sie auf offener Straße diese Gewalt austragen.
Das ist so ein bisschen das Schlimme, weißt du, weil bisher war es so, dass die helleren Kerzen auf der Torte in diesem Business, die haben leise gearbeitet. Mhm. Also weißt du, die wollten einfach unauffällig sein. Und dass du jetzt quasi diese Verteilungskämpfe hast in Hamburg, wo Leute wirklich ja, mit einer Maschinenpistole irgendwie auf dem Auto schießen, auf der belebten Straße oder in ein Café gehen und jemandem quasi hinrichten und da auch egal, ob da andere daneben sitzen, das hattest du bisher in der Art so nicht. Und das ist eine Entwicklung, wo man nur hoffen kann, dass sich andere das nicht zum Vorbild nehmen. Dieses ganze Zeug, was wir derzeit in Amsterdam erleben, in Rotterdam, in Antwerpen, das geht alles zurück auf gestohlenes Kokain. Und das fängt immer damit an, dass irgendwer hat halt geschossen. Und das schaukelt sich dann total hoch. Und dann kommen wir eben zu diesem Satz, den Max gesagt hat, so, dann zählt halt so dieses, du musst härter sein, du musst noch härter sein, du musst dich da durchsetzen. Und das ist halt gefährlich.
Also das heißt, wenn sowas einmal kippt, wenn einmal der entscheidende Schuss fällt, dann ist das auch der Anfang für eine Gewaltspirale.
Also zumindest kann es so sein, ja. Und die Gefahr ist auf jeden Fall da. Und die Gefahr sieht mittlerweile auch nicht nur die Hamburger Politik, sondern auch die Bundespolitik.
Eine Koalition aus mehreren europäischen Staaten will nun schärfer gegen den Drogenhandel und die organisierte Kriminalität vorgehen.
Ja, unsere Innenministerin Nancy Faeser hat nach Hamburg eingeladen, und zwar so eine Allianz, der Deutschland vor einiger Zeit beigetreten ist, eine Allianz gegen die organisierte Kriminalität.
Gemeinsam mit anderen europäischen Staaten will Deutschland den Ermittlungsdruck auf die organisierte Drogenkriminalität massiv erhöhen.
Und da waren dann ja ihre Amtskollegen aus Frankreich, Spanien, Italien, Belgien und Niederlanden dabei, jetzt noch Schweden dazugekommen. Und die treffen sich da halt einmal im Jahr, meine ich, und haben sie jetzt in Hamburg getroffen und haben dann nochmal überlegt, was können wir machen, um den Kampf gegen die organisierte Drogenkriminalität vor allem, den nochmal deutlich zu verstärken. Da sind dann eben beispielsweise Vertreter aus Kolumbien in Uniform mit so goldenen Lametta-Wimpeln, die da drüber gehen, und alle liegen sich im Arm und machen ernste Gesichter, wenn sie was vortragen. Und du hast aber das Gefühl, die sprechen jetzt auch mehr mit der Presse, als dass sie da wirklich tagen und sich zu irgendwas verabreden.
Herzlichen Dank für die Gastfreundschaft. Danke, dass Sie uns den Containerhafen nochmal gezeigt haben zum Abschluss unserer Konferenz. Und ich darf mich auch sehr herzlich beim Hamburger Hafen bedanken. Danke, dass Sie gekommen sind, dass Sie uns eingeführt haben in die Thematik. Und es war ein wunderbarer Abschluss unserer Konferenz.
Wir sind auch mit so einem Schiffchen gefahren von der Bundespolizei und haben uns da den Hafen angeguckt und so. Also viel Symbol, aber man muss dazu sagen, es ist schon was passiert jetzt in den letzten Monaten, auch im letzten Jahr. Und eine Sache, die, glaube ich, ziemlich wichtig ist, ist, dass jetzt speziell der Hamburger Hafen einmal sicherer gemacht wird. Also es gibt da so eine Art Awareness-Programm von der Polizei, wo man die Hafenmitarbeiter aufklären will, wie schnell es geht, dass du eigentlich korrumpiert wirst.
Der Innentäter, basierend auf wahren Ereignissen.
Die haben auch so einen Film dazu gemacht.
Das ist Felix. Felix arbeitet seit vielen Jahren bei einem großen Fruchtlogistikzentrum im Hamburger Hafen als Entlader.
Okay, also das ist jetzt also auf der Agenda, dass man gegen Korruption vorgehen will. Du hast ja eben gesagt, Hamburg und damit Deutschland ist auf Platz 3 als Einfallstor für Kokainlieferungen aus Südamerika nach Belgien und den Niederlanden, wo das Thema Drogenkriminalität also noch größer ist. Was machen die denn? Kann man sich da was abschauen vielleicht?
Ja, das ist so ein bisschen das Schlimme, finde ich. Wir haben ja quasi diese Awareness-Kampagne, von der ich gesprochen habe. Und dann gibt es auch noch ein paar andere Schutzmaßnahmen. Aber wenn du das jetzt vergleichst mit Belgien, dann musst du echt sagen, macht Hamburg da bisher keinen guten Schnitt. Also würde ich zumindest sagen, ich habe mit einer Vertreterin der belgischen Delegation am Rande dieser Veranstaltung sprechen können. Und die hat mir dann quasi gesagt, naja, also wir haben mittlerweile eine Scanquote von Containern, die liegt bei etwa 100%. Und in Hamburg haben wir so eine Handvoll Scanner. Also weißt du, so, du könntest nie im Leben da irgendwie 100% der Container scannen. Und sie hat mir dann auch erzählt, dass sie jetzt nochmal 80 Leute da in den Antwerpener Hafen reingeschoben haben, die da nochmal bessere Sicherheit herstellen sollen und veränderte Zugangssysteme zum Hafen. So, natürlich haben die ein Interesse, sich da besonders gut darzustellen, aber ich hatte schon so den Eindruck, okay, wir haben schon noch eine Strecke zu gehen, wenn wir nicht was haben wollen, was diese Sicherheitsleute da als Wasserbetteffekt bezeichnet haben. Du legst dich auf eine Seite drauf und dann geht das Wasser auf der anderen Seite hoch. Und wir wären jetzt quasi, du legst dich auf Antwerpen drauf, sicherheitsmäßig.
Ja, okay.
Und Hamburg, ja, es ist irgendwie ein schräges Bild, aber sie es benutzen ja.
Ah, okay, also das heißt, da ist so ein bisschen die Theorie, wenn zum Beispiel in Belgien 100% der ankommenden Container gescannt wird und da besonders gut aufgepasst wird, dann verlagert sich das so ein bisschen nach Hamburg als Einfallstor, weil da vielleicht noch nicht so gut hingeguckt wird.
Wir haben uns geeinigt darauf, dass wir engmaschige Kontrollen wollen, eine hohe Wachsamkeit und effektive Korruptionsprävention bei Unternehmen in den Häfen und eine enge Zusammenarbeit aller Akteure von Zoll und Polizei bis zu Reedereien und Terminalbetreibern.
Sie haben eine eigene Erklärung dafür verabschiedet, die sogenannte Hamburger Erklärung. Was ist das genau?
Ja, das ist so ein Dokument, was sich wahnsinnig sperrig liest mit vielen, vielen Punkten. Ich kann es einmal zusammenfassen. Man will die Zusammenarbeit zwischen den Ländern im Kampf gegen die Drogenkriminalität nochmal stärken, also da besser koordinieren. Man will die Drogenbanden finanziell treffen, also sie finanziell austrocknen. Das ist so dieser Follow-the-Money-Ansatz, wenn es passiert. Ich würde es sehr, sehr begrüßen. Und dann das Dritte ist, und das war wahrscheinlich der wichtigste Punkt, dass man gesagt hat, wir müssen die Häfen in Europa, die Anlandepunkte für Kokain, die müssen wir deutlich sicherer machen. Die müssen wir imprägnieren sozusagen, weil man natürlich zunehmend sieht, dass die organisierte Kriminalität in diese Häfen ja, reingeht, mit Geld, aber auch mit Gewalt.
Fakt ist aber, nach all dem, was du recherchiert hast, dass die Menge an gefundenem Kokain zunimmt und dass auch die Gewalt zunimmt in Hamburg. Also auch wenn es Pläne gibt und eine sehr pressewirksame Bootsfahrt im Hamburger Hafen, ist es jetzt ein wichtiger Schritt, aus dem auch wirklich was folgt? Hat man da was verstanden, weil es jetzt ernst wird? Oder ist es eigentlich schon im vollen Gange?
Also ich glaube, es ist deutlich zu spät. Das, was passiert in Hamburg, ich glaube auch, dass einige der Akteure noch nicht voll verstanden haben, was auf dem Spiel steht.
Du meinst also, wenn wie in diesem Café mal wirklich eine Schießerei passieren würde?
Ja, genau. Das muss man sich einmal nochmal durchdenken, sicherheitspolitisch, was so eine Situation heißt. Also quasi in dem Ausmaß mit den Beteiligten so, was dann passiert wäre in Hamburg. Ich glaube trotzdem, es wären jetzt Schritte in die richtige Richtung gegangen und ich halte bei einigen Akteuren, beispielsweise bei Nancy Faeser, das auch für glaubhaft, dass sie sagt, so mir macht das Sorgen und ich will wirklich was tun. Ich hatte auf dem Boot aber auch noch Gelegenheit, mit ihr noch so ein bisschen zu sprechen. Und ich habe sie da auch noch mal auf Hamburg angesprochen.
Wenn ich mir Antwerpen anschaue, haben die viel stärkere Maßnahmen als der Hamburger Hafen. Reicht das aus, was wir bisher machen?
Also ich glaube, wir brauchen noch ein paar mehr konkrete Maßnahmen, Informationsaustausch, auch konkrete Maßnahmen, die auch Antwerpen noch nicht hat, beispielsweise in der Frage, wie werden die Container eigentlich gelagert?
Also da muss noch mehr passieren, als jetzt bisher passiert ist. Und das würde ich tatsächlich wirklich auch voll unterschreiben. Also wir sind da noch nicht am Ende der Fahnenstange. Es ist schon noch eine ganze Strecke zu gehen.
Benedikt, vielen Dank dir.
Voll gerne. Tschüss, Viktoria.
Benedikt Strunz recherchiert seit vielen Jahren im Bereich organisierte Kriminalität in Hamburg. Seine Berichte findet ihr immer wieder auch auf tagesschau.de und seine Recherchen auch in seinem Podcast Organisiertes Verbrechen. Findet ihr natürlich in der ARD Audiothek. So wie uns auch. Lasst uns gern ein Abo da. Autor dieser Folge ist Lukas Waschbüsch. Mitgearbeitet hat Christian Chepsmeier. Produktion Fabian Zweck, Christiane Gerhäuser-Kamp und Christine Dreier. Redaktionsleitung Lena Gürtler und Fumiko Lipp. 11KM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Viktoria Koopmann. Wir hören uns. Ciao.